Also heute wollen wir weiterfahren mit dem Thema vom letzten Mal, vor zwei Wochen. Wir haben angefangen mit diesem Thema, der Himmel auf Erden. Utopie oder Realität? Das Paradies, das Gott den Menschen am Anfang gab, ging verloren. Und der Mensch seitdem ist auf der Suche nach diesem Paradies, nach dem Himmel. Wo finde ich das Paradies? Ist ein Ort auf dieser Erde, wo noch der Paradies da ist? Der Mensch ist auf der Suche und er sucht in verschiedene Richtungen, in Beziehung zum Beispiel, im Reichtum, Freundschaften, Reisen, materielle Dinge, Religionen, Okkultismus, Spiritismus, New Age, Philosophien und so weiter und so fort. Der Mensch sucht in alle Richtungen das Paradies. Und gibt es ein Sprichwort, das wir alle kennen, der sagt, viele Straßen führen nach Rom, es gibt nur einen Weg zum Himmel. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Himmel zu erleben, schon auf dieser Erde. Und ich möchte noch in Lukas 9, vom Vers 28 bis 36 lesen, diese wunderbare Erlebnis, die das Trio Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf dem Berg gemacht haben. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Eine wunderbare Erlebnis. Petrus, Jakobus und Johannes haben etwas Einmaliges erlebt. Die anderen Jünger haben das nicht erlebt und haben das vernommen später, viel später. Und wer würde sich nicht wünschen, so etwas zu erleben? So eine wunderbare Erlebnis. Und ich denke, dass solche Erlebnisse bleiben im Leben eines Menschen. Das prägt, dass es bleiben Spuren. Sie haben den Himmel erlebt. Wer würde nicht so etwas erleben wollen? Wollen wir auch? Es wäre so schön, oder? Jesus zu sehen in seine Herrlichkeit. Mose, dieser große Führer. Elia, dieser große Prophet. Es wäre so schön. Aber wir wollen über die Herrlichkeit Gottes sprechen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Das Wort Herrlichkeit kommt zum ersten Mal im ersten Buch Mose vor. Das Wort Herrlichkeit auf Hebräisch ist Kabod, auf Griechisch ist Doxa und es bedeutet schweres Gewicht. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht etwas Leichtes. Es ist nicht etwas, das schnell vorbeigeht. Es hat Gewicht. Es hat Glanz. Es hat Macht. Und das Wort Herrlichkeit schließt Gottes Reichtum mit ein. Aber es bedeutet noch viel mehr als das. Im zweiten Buch Moses haben die Israeliten die Herrlichkeit Gottes erlebt und gesehen. Am Tag, es war die Wolkensäule und in der Nacht war die Feuersäule. Und das war die Gegenwart Gottes im Lager Israel. Und sie wurden geführt durch die Herrlichkeit Gottes. Als sie unterwegs waren in der Wüste, die Wolke war vor ihnen. Gott mit seiner Macht und Herrlichkeit ging vor ihnen. Und in der Nacht leuchtete die Herrlichkeit Gottes in das Lager. Und das Zelt, wo Mose Gott begegnet hat, war erfüllt von dieser Herrlichkeit, von dieser Macht, von dieser Gegenwart Gottes. Der Prophet Habakuk beschreibt die Herrlichkeit Gottes als seinen Glanz, als Lichtstrahlen, die vor ihm ausgeht. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell und in der Strahlen verbirgt sich seine Macht. Die Herrlichkeit Gottes ist mehr als eine Manifestation Gottes, als eine Offenbarung seiner Macht. Gottes Herrlichkeit ist mehr als die Wolke, die die Israeliten gesehen haben. Oder die Säule Feuer. Gottes Herrlichkeit ist viel mehr als nur Zeichen und Wunder. Die Herrlichkeit Gottes bezieht sich auf das übernatürliche Leben Gottes, auf sein Wesen, auf die Kraft Gottes, die aus ihm kommt. Die Herrlichkeit Gottes ist die Offenbarung seines Wesens, seiner Natur, seiner Eigenschaften. Und wenn der Herr uns seine Herrlichkeit offenbart, er offenbart sich selbst. Er offenbart nicht etwas von ihm, sondern das ist er selber, sein Wesen, seine Pracht, seine Herrlichkeit. Und er zeigt sich, wie er ist und wie er von uns erkannt werden möchte. Wir wünschen uns alle Gottes Herrlichkeit. Und natürlich, wenn wir von dieser Herrlichkeit sprechen, dann denken wir an die Macht Gottes, die sich offenbart, dass Zeichen und Wunder geschehen. Wir wünschen alle das. Und es ist nicht verkehrt, dass wir mehr von seiner Macht erleben dürfen. Wir haben so viele Probleme, so viele Bedürfnisse und wir wünschen, dass Gott seine Macht offenbart. Letzten Sonntag war ich in Mendrisio, hatte Dienst dort. Und nach der Predigt habe ich Leute eingeladen, um für sie zu beten. Und kamen so viele Menschen nach vorne, alle mit ihren Bedürfnissen. Aber dann kam eine Mutter mit einem kleinen Kind. Es ist noch nicht ein Jahr alt. Und er wurde schon dreimal, hat eine Herzoperation gehabt. Und ein Bypass, schon ein Baby. Stellt euch vor, wie man kann sich fühlen in dieser Situation. Mindest für mich, das nimmt mich ganz. Man kann nicht gleichgültig sein. Wir wünschen, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Das Wunder, das Zeichen geschehen in unserer Mitte. Aber ist nur das eigentlich? Stellt euch vor, wenn deine Frau oder dein Mann dir sagen würde, ich will mehr von dir. Ich will, dass du mehr zu Hause dich beschäftigst, dass du mich hilfst, dass du kochst, dass du den Haushalt meisterst, dass du mehr Geld im Hause bringst und so weiter und so fort. Was würdet ihr denken? Eine Frau kam zu mir vor einiger Zeit und hat mir erzählt, was sie erlebt hatte zu Hause. Sie war verzweifelt und sie sagte zu ihrem Mann, wie wäre in diesem Haus, wenn ich nicht da wäre? Und der Mann antwortete, es gäbe jemand anderen an deiner Stelle. Versteht ihr? Ist das die Wertschätzung? Ist das die Liebe? Eigentlich hofft. Das ist oft so auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir erwarten, dass er wirkt, dass er seine Macht zeigt, dass er auf unsere Gebete antwortet, dass etwas geschieht und sehen können. Aber eigentlich, es gibt viel mehr als nur Wunder und Zeichen, die wir brauchen. Es wirkt anders. Wenn man sagen würde, ich suche nicht das, was du für mich tust oder mir gibst, sondern ich wünsche mir mehr von deiner Gegenwart, deiner Nähe, dein Wesen, dein Charakter, deine Liebe, deine Gemeinschaft, mehr Zeit mit dir zu verbringen, dich besser kennenzulernen. Ich wünsche mir mehr von dir, von deiner Gegenwart, deiner Präsenz. Was suchen wir eigentlich? Mose sagte, Herr, lass mich nur deine Herrlichkeit sehen. Und das genügt mich. Er sagte nicht, Herr, gib uns das tägliche Brot, gib uns, was wir brauchen, dass die Leute lieb sind zu mir und dass sie mich folgen. Nein, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das genügt, wenn wir ihn kennen, in seine Herrlichkeit. Das ist alles, was wir brauchen am Schluss. David sagt im Psalm 73, 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Was suchen wir eigentlich? Oft suchen wir das Materielle. Wir suchen in Menschen. Wir suchen vieles, wo nicht unbedingt nötig ist. David sagte, wenn ich nur dich habe, es genügt. Ich brauche nichts mehr. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes zu erleben, persönlich. Und es geht nicht, dass wir eine gewaltige Vision haben oder dass Engel kommen. Es braucht eine Begegnung mit Jesus, eine innere Begegnung, eine Herzensbegegnung mit Jesus. Und dann sind wir im Himmel. Und der Himmel ist auf die Erde, ist in uns der Himmel. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen und erfahren, werden wir verändert. Niemand kann die Herrlichkeit Gottes sehen und nicht verändert zu werden. Je mehr wir die Herrlichkeit Gottes anschauen und je mehr werden wir verwandelt, verändert, immer wie Jesus. Je mehr wir Christus sehen, wie er ist, umso mehr werden wir verändert in sein Bild. Es gab ein altes Chorus, die früher man gesungen hat, so sein wie Jesus, so sein wie Jesus. Kennt ihr? Ja, ich möchte sein wie er. Schon auf dieser Erde bis zu dem Himmel. Ja, ich möchte sein wie er. Ist das auch unser Wunsch? Das Aussehen Jesu wurde verwandelt. Im Vers 29, während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und sogar seine Kleider. Stellt euch vor. Wahrscheinlich hatte er nicht weiße Kleider. Es war vielleicht in Rot oder Braun, ich weiß es nicht. Aber das sah alles ans Licht und alles strahlte von der Herrlichkeit Gottes. Oder Mose selber. Er war 40 Tage und Nächte vor Gott, in der Gegenwart Gottes. Und als er zurückkam mit den Tafeln des Gesetzes, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Stellt euch vor, in der Gegenwart Gottes zu sein, mit ihm zu reden, dann verändern wir uns. Dann geschieht etwas, geschieht ein Wunder. Und das ist die beste Mittel, Schönheitsmittel, oder? Wir brauchen nicht viel Geld auszugeben, sondern wir werden schön, wunderschön in der Gegenwart Gottes. Und wir lesen auch im Psalm 34, 6, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Jeder. Also es geht nicht nur um Jesus und Mose, es geht um uns. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir uns auf ihn konzentrieren, ihn begegnet, wenn er das Zentrum bleibt, dann werden wir strahlen, dann werden wir Freude haben. Wir brauchen keine Droge oder Alkohol zu nehmen, um aus sich zu sein. Man wird freudig. Man hat Freude in dem Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Also, auf wen schauen wir in unserem Alltag? Auf Christus oder auf uns selbst? Auf unsere Probleme, unsere Schwäche, unsere Schwierigkeiten? Die Jünger waren keine Supermenschen. Sie waren keine Helden. Also wir sehen Petrus, der so viel erlebt hat mit Jesus. Er war 3 Jahre unterwegs mit Jesus. Aber dann, wir sehen, dass er Jesus verleugnet hat. Seine menschliche Natur kam vor. Jeder Mensch hat seine Grenze. Du und ich, wir haben unsere Grenzen. Wir können nicht alles machen. Und immer wieder, wir stoßen an unsere Grenzen. Wir gehen nicht weiter. Und es gelingt uns nicht immer, zu erreichen, was wir möchten, was wir uns wünschen. Unsere menschliche Natur ist manchmal ein Hindernis. Und die Jünger hatten auch gewisse Grenzen, menschliche Grenzen. Und ich möchte hier einige Dinge unterstreichen. Erstens, die Müdigkeit. Sie waren müde. Der Schlaf hatte Petrus seine Gefährtin bewältigt. Also, das Trio war erschöpft. Sie hatten einen langen Weg bis auf den Berg. Sie haben geschwitzt, wie ich jetzt, oder vielleicht mehr. Aber vielleicht sie waren nicht nur müde wegen die Wanderung, sondern es war auch der Stress, den sie erlebt haben. Jeden Tag, sie hatten keine Zeit, vom Morgen bis am Abend. Und sie hatten keine Zeit, auch zum Essen. Es gab wirklich Stress. Und sie waren müde. Als sie dort ankamen, Petrus und alle drei waren erschöpft. Die Müdigkeit ist manchmal ein Hindernis in unserer Beziehung auch zu Gott. Und wir werden manchmal beraubt von Erfahrung, von der Herrlichkeit Gottes, weil wir selber diese Grenze Gewicht geben. Natürlich, es ist wichtig, auszuruhen. Wir brauchen das. Wir müssen auch unsere Grenzen respektieren können. Wir können nicht überall sein und überall springen. Es ist wichtig, dass wir auch auf unseren Körper hören. Aber natürlich, wenn ich müde bin, habe ich keine große Lust, etwas zu unternehmen. Ich habe keine große Lust zu beten, weil Beten ist Arbeit, ist anstrengend. Man hat Mühe, die Bibel zu lesen oder Menschen zuzuhören und ihnen zu helfen. Man hat genug, also ich bin müde, habe ich keine Lust. Und oft begrenzen wir uns. Wir gehen nicht im Gottesdienst, weil wir spät gemacht haben am Samstagabend, oder? Haben wir gefeiert und dann am Sonntagmorgen, man wird länger schlafen und man will auch Brunch machen mit der Familie. Das ist auch schön, nicht wahr? Oder man geht nicht in die Gebetsstunde, weil man ist müde. Also das ist nicht verkehrt, wenn man müde ist und man das empfindet. Aber man sollte dann aufpassen, dass die Müdigkeit uns nicht beherrscht. Und manchmal, wenn wir die Müdigkeit auf der Seite stellen und trotzdem eine Entscheidung treffen und machen, was sonst nicht machen würden, dann man wird gesegnet. Ich habe letzte Mal gesagt, am Gebetsabend vorletzte Mal, es gab so viele Leute da. Und Christian hat gesagt, oh, ich wäre am liebsten zu Hause geblieben, bin so müde. Und nach der Gebetsabend sagt er, ich fühle mich so fit. Die Müdigkeit ist weg. Wenn wir in der Gegenwart Gottes treten, das geht vorbei. Und was noch die Jünger gemacht haben, sie haben geschlafen. Sie waren nicht nur müde, aber eigentlich haben sie schön geschlafen und vielleicht gut geträumt. Schöne Träume. Es ist schön schlafen, oder? Wir brauchen das. Und es ist wichtig, dass wir genug schlafen haben, oder? Sonst haben wir Probleme. Aber es gibt Grenzen. Es gibt ein anderes Schlaf, das nichts zu tun hat mit unserem Schlaf von unserem Körper. Es gibt einen seelischen Schlaf, die ein Hindernis ist. Jesus sagte zu den Jüngern, wachet und betet. Wir sollten wach sein, aufmerksam sein. Wir sollten eigentlich wach sein, da sein und nicht einfach schlafen. In Offenbarung 3, 15, 16, das ist der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und hier lesen wir, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Also Gott möchte, dass wir wach sind, dass wir für ihn brennen und dass wir nicht lau sind. Hä? Wach auf, aufpassen, beobachten, aufmerksam sein im Geist. Und wir werden Gottes Herrlichkeit sehen. Als sie wach wurden, Petrus, Jakobus und Johannes, haben sie Jesus gesehen und die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wenn wir wach werden im Geist, dann können wir mehr von seiner Herrlichkeit erfahren. Eine rhetorische Frage. Schlafen wir oder sind wir wach? Jetzt sind alle wach hier, gell? Mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Ist hier in Dänemark. Gab es einen Mann, der während der Predigt hat, ist eingeschlafen. Und dann plötzlich verwacht er und sagte, Tag für Kaffee. Danke für Kaffee. Die Dänen, sie sagen immer Danke für alles. Und der Kaffee ist so wichtig, Kaffee und Kuchen. In Dänemark ist er sehr heilig. Und man sagt Danke für alles, wenn man einen Besuch macht, und man dann geht, man sagt, Dank für diesen Besuch und danke für das nächste. Also, es ist schön, gell? Wir wollen wach sein im Geist und nicht schlafen. Und dann die Bequemlichkeit ist auch ein menschliches Hindernis. Meister, sagte Petrus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. So eine gute Initiative, gell? Er ist so praktisch. Er konnte Hütten bauen mit nichts. Ich glaube nicht, dass er Werkzeuge mitgenommen hatte auf dem Berg. Er hat nicht gewusst, was auf ihn wartet. Aber es ist gut, hier zu sein. Wir brauchen nicht mehr. Was sonst? Wir bleiben hier, wo wir sind. Oft sind wir zufrieden mit der Status quo, mit dem, was wir erreicht haben, mit dem, was wir mit Gott erlebt haben. Wir haben alles. Und wenn jemand kommt und will ein wenig mehr, dann stört uns. Warum sollen wir etwas verändern? Das ist ein Störfaktor. Wir haben so schön miteinander, gell? Und es soll so bleiben. Und manchmal in gewisser Gemeinde, weißt du, wenn neue Leute kommen, weil jeder, der kommt, kommt mit seinem Rucksack, mit seiner Erfahrung, mit seinen Problemen, seinen Schwierigkeiten, seinen Nöten. Und das kann manchmal sehr unangenehm sein. Es ist gut, dass wir da sind. Wir wollen nicht mehr. Wir bleiben hier. Der Weg der Kinder Gottes ist nicht an einem Ort zu bleiben, sondern wir sind ein Volk in Bewegung. Und wir sollten wandern. Wir sollten Gott mehr erleben. Dass unser Erlebnis mit Gott wächst und dass wir mehr von ihm, von seiner Person erleben können. Aber dann, es steht geschrieben, doch Petrus wusste selbst nichts, was er da sagte. Er war sehr spontan, Petrus. Er war ein Leiter, gell? Sehr starker Leiter. Und er war immer der Erste, der gesprochen hat. Er hatte Mühe, seinen Mund zuzubehalten. Er hat etwas gesagt, ohne zu überlegen, was er sagen wollte. Ob es das richtig wäre, ob es dran wäre. Wir sollen manchmal aufpassen, was wir sagen. Weil was wir sagen, das ist eine Same. Und das bringt Frucht, gut oder schlecht. Darum sollten wir achten auf dem, was wir sagen. Weil das kann ein Hindernis sein, auf unserem Weg die Herrlichkeit des Herrn zu erfahren. Oder als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Die Furcht. Es ist menschlich, dass in gewissen Momenten wir fürchten uns, wir haben Angst. Und wer hat so etwas nie erlebt, nie Angst gehabt? Ich habe letzte Besuch in Rumänien zu den Kindern. Nach dem Gottesdienst, es gab die Sonntagsschule, so viele Kinder da. Ich habe gefragt, wer von euch hat niemals Angst gehabt? Und alle hatten schon Angst gehabt, als Kinder, kleine Kinder. Und wir als Erwachsene, die wir alles im Griff haben, haben wir schon manchmal Furcht und Angst? Es ist menschlich. Wir kennen alle diese Gefühle. Aber muss man aufpassen, dass diese nicht im Vordergrund stehen, weil das kann uns hindern, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Oft was neu ist, macht uns Angst und Furcht. Was passiert denn, wenn der Geist Gottes auf mich kommt und ich die Kontrolle verliere? Was geschieht dann? Was sagen die anderen? Furcht ist nicht in der Liebe, sagt der Apostel Johannes. Wir wollen alle Gottes Herrlichkeit erfahren, aber es gibt gewisse Bedingungen, Bestimmungen, die Gott gesetzt hat. Wir wünschen alle Gottes Herrlichkeit zu erfahren. Wir sehnen uns nach seiner Person, nach seiner Gemeinschaft, nach seiner Kraft. Aber warum erleben wir so wenig von ihm? Wie oft spüren wir seine Gegenwart, wenn wir beten? Nicht immer, gell? Hat Gott sich verändert? Hat er plötzlich seine Meinung geändert? Die Bibel sagt viel über das, was Gott tut und tun möchte. Gott will auch Großes tun heute. Und ich lese so gerne Zeugnisse von Menschen, die Gott erleben. Und das macht mir so dankbar. Aber andere, und anders gesagt auch unzufrieden. Warum erleben wir so wenig? Es gibt so viele Bücher mit Biografien von Erlebnissen, die Menschen, die Gott erleben. Was hindert uns, Gottes Herrlichkeit zu erfahren? In Johannes 1,14, Johannes schreibt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit der einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Haben wir auch seine Herrlichkeit gesehen? Was braucht, um diese Herrlichkeit zu erfahren? Wir haben gesungen. O Dio, crea in me un cuore puro. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz. Jesus sagte in der Bergpredigt, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Sie werden. Natürlich, wir werden Gott in der Herrlichkeit sehen, wenn wir im Himmel sind. Aber auch jetzt, wir können Jesus begegnen, der Vater begegnen in seiner Herrlichkeit. Wie ist meine Motivation? David sagte, nachdem er gesündigt hatte, im Psalm 51, schaff in mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Also das ist nicht freiwillig. Wenn wir wollen Gottes Herrlichkeit sehen, dann müssen wir ein reines Herz haben, reine Motive haben. Und wir wissen, dass wir selber können unsere Herzen nicht verändern. Wir können uns nicht reinwaschen von allen Sünden, sondern das Blut Jesu Christi macht uns frei und rein. Wir sind Menschen, wir können Fehler machen, wir machen Fehler, wir sündigen. Aber wenn wir sündigen, wir haben jemand, der auf der Rechte des Vaters ist und tut Fürbitte für uns. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, er ist treu und gerecht, um uns zu vergeben. Dann können wir beten, Herr, reine mich. Gib mir ein neues Herz, ein reines Herz, ein Herz wie dein. Das ist sicher eine Notwendigkeit. Und zweitens, Jesus sagte zu Maria, die Schwester Lazarus, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, wir müssen nicht Helden sein, sondern wir müssen einfache Menschen sein, die Jesus glauben, an Jesus glauben und seine Worte glauben. Wenn du glaubst, erst glauben, dann erleben. Ein Mensch ist ganz anders bei dem Mensch, oder? Man will erst sehen und erleben und dann glauben. Was Thomas wollte eigentlich, oder? Wenn ich nicht sehe und meine Hände auf Wunden, jawohl, dann werde ich glauben. Aber für uns ist anders. Wir müssen erst glauben und dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir wollen an ihn glauben und ihn vertrauen und ein freies, reines Herz haben und dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Eines Tages wurde ein Soldat zu Alexander der Große geführt, weil er vor den Feind geflohen war. Und Alexander der Große, der Herrscher, fragte ihn, wie ist dein Name? Und der Soldat antwortete, mein Name ist Alexander, Er ist auch wie der große Alexander. Und der Herrscher packte diesen Mann an seine Schulter und hat ihn geschüttelt, ganz, ganz fest. Und hat ihm gesagt, Mann, du musst deine Haltung ändern. Ansonsten musst du deinen Namen ändern. Alexander, das Name, die Name Alexander bedeutet, also vom Verb abgeleitet, abwehren, schützen, verteidigen. Also wenn er flieht vor dem Feind, das hat nichts zu tun mit seinem Namen. Und wir nennen uns Christen, nicht wahr? Wir sind Christen. Und Christen, wer sind diese Leute? Sind Nachfolger Jesu. Wir folgen Jesu, sein Vorbild, sein Beispiel. Also wenn wir Christen sind, dann müssen wir wie Christus handeln, wandeln, reden, uns benehmen. Nicht wahr? Der Himmel auf Erden. Utopie oder Realität? Wie sieht aus das bei dir? Siehst du eine Möglichkeit, der Himmel zu erleben? Der Himmel zu bringen auf diese Erde? Jesus hat uns seine Vollmacht gegeben. Über die ganze Macht des Feindes, sagte Jesus im Lukas 9. Wir haben diese Autorität. Und Jesus rechnet mit uns. Und wo Jesus ist, ist die Herrlichkeit. Seine Gegenwart, seine Präsenz ist der Himmel. Und wir können heute den Himmel erleben. Wenn Jesus in unseren Herzen ist, wenn er regiert in unseren Herzen, wenn er in der Gemeinde regiert, wenn wir als Christen die richtige Haltung, innere Haltung haben und Christus ehren und der Himmel auf die Erde bringen. Gott will dich gebrauchen, um der Himmel auf Erden zu bringen. Ist das nicht wunderbar? Er rechnet mit uns. Er rechnet mit dir. Wollen wir das? Wir wollen ihn als Person, als Gott kennenlernen und mehr. Darf ich bitte aufzustehen? Halleluja. Wir danken dir, Jesus, dass du uns liebst. Dass wir so wertvoll sind für dich und dass du möchtest in uns wohnen. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit und du bist die Herrlichkeit in uns. Und wir dürfen diese Herrlichkeit sehen, erfahren, spüren. Danke, dass du uns neu erfüllst und bewusst machst, dass wir dürfen Träger sein deiner Herrlichkeit, deine Kanäle. Und dass überall, wo wir gehen, deine Herrlichkeit kommt mit uns. Und Menschen werden sehen, dass wir anders sind und dass du etwas durch uns kommunizierst, weitergibst. Ich danke dir, segne jeder Einzelne und gebrauche du uns. Ich danke dir dafür. Wir öffnen uns vor dir und wir erwarten, dass du uns neu begegnest, Herr. Dass wir nicht nur Gebetserhörungen erleben, sondern dass wir dich erleben dürfen. Offenbarst du dich, oh Gott, in deine Liebe, in unsere Herzen, in unsere Mitte.